Hast du ja auch schon mal von deinen Schwierigkeiten berichtet, ne? Also warum du gewisse Modelle gegenüber anderen bevorzugst, einfach dir kontrollierbar Bilder nachzubearbeiten oder zu sagen, ich habe hier schon ein Bild, bitte mach noch eins, das so ist. Und es ist halt schwierig. Und deswegen ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, wie kontrollierbar, wie handhabbar sind Modelle. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das hier ist eher der Ansatz, den man nehmen sollte als Sora. Es wird langsam Zeit, dass der Markt entscheidet, was er eigentlich braucht. Weil es kann ja nicht so weitergehen wie jetzt. Also es ist ja unglaublich. Wir können doch jetzt nicht irgendwie die nächsten 5 Jahre alle 2 Wochen hier in diesem Podcast über das nächste Modell quatschen. Ne? Ja, ist schön, gibt uns Content, aber damit muss ja auch mal irgendwann Schluss sein. Ne? Also ich glaube einfach, der Markt muss einfach entscheiden, welche Qualität brauche ich. Und ich glaube, das, was wir brauchen, das ist schon seit mindestens einem Jahr da.
Willkommen bei Tensorraum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz.
Willkommen zu einer neuen Folge Tensorraum, dem KI-Podcast. Einmal die Woche sprechen wir über aktuelle Themen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und wir, das bin ich Gott sei Dank nicht alleine, sondern begrüße an meiner Seite Janis Buchsteiner.
Hallihallo.
Mein Name ist Stefan Wiezorek und wir steigen heute natürlich direkt ein mit einer Zuschauerfrage, die sich bezieht auf unsere letzte Folge, wo wir ein wenig über den Hype von Sora gesprochen haben. Und die geht folgendermaßen, und ich kann schon mal sagen, sie geht direkt an dich, Janis. Hallo Stefan, ich denke, dass ihr Sora in eurer letzten Folge nicht gerecht behandelt habt. Denn Sora kann ja nicht nur Text in Videos umwandeln, sondern scheint auch die Welt, in Klammern zumindest, meistens richtig zu verstehen. Es kennt quasi physikalische Gesetze. Noch kurz als Kontext, ne, wir haben in unserer letzten Folge über den Hype von Sora gesprochen, wo wir, würde ich sagen, aus unterschiedlichsten Gründen beide weniger emotional reagiert haben als so der Rest von Social Media. Ich wahrscheinlich, weil ich dachte, ja, ganz nett, ist so wie Text-to-Image und das ist jetzt auch nicht weltbewegend und du ja ein bisschen aus technischer Sicht. Wie ist es, Janis? Haben wir Sora Unrecht getan und es ist eigentlich ein riesengroßer Meilenstein?
Nee. Aber ich werde auch gleich noch emotional. Ich werde gleich noch emotional, aber nicht bei Sora.
Nicht bei Sora, ja. Schon.
Genau, was so jetzt irgendwie diesen Punkt angeht. Also wie war das in der Frage formuliert? Kannst du das nochmal kurz wiederholen? Bezüglich der Umwelt?
Ja, ne, es geht, genau, Text im Besonderen scheint die Welt richtig zu verstehen. Also scheint die Welt
genau,
zu verstehen.
Genau, dieser Punkt, Welt zu verstehen. Also man hat ja schon in ein paar dieser Fails gesehen, naja. Klappt nicht immer so gut, ne? Also gewisse physikalische Gesetze sind nicht gelernt worden, nicht verstanden worden. Das bringt mich aber dann direkt auf ein anderes Thema und zwar nennt sich das Ganze V-Yepper. Das ist ein Ansatz von Meta. Da muss man vielleicht kurz sagen, der Chef Data AI Experte von Meta, das ist ein Franzose, das ist Yann LeCun und der vertritt sehr stark diese Philosophie dieses Verstehens. Also eine KI muss Sachen verstehen. Also er sieht diesen ganzen Hype um diese generativen Modelle schon ein wenig kritischer, würde ich sagen. Und
weil er sagen würde, die verstehen das nicht, sondern das ist ein Auswendiglernen aus Trainingsdaten.
Ja, vielleicht nicht auswendig lernen, aber
der generative Teil ist eher so,
genau, der blendet so ein bisschen.
Verbinde die Linien, die mir noch fehlen zwischen zwei Sachen.
Ich glaube, er ist eher der Ansicht, dass dieser generative Teil so ein bisschen uns blendet.
Ja.
Und wir sind dadurch beeindruckt, aber das täuscht darüber hinweg, dass dieses Verstehen, was da eigentlich generiert wird, nicht vorhanden ist. Und was bei Meta mit diesem Modell, mit diesem Ansatz V-Yepper gemacht wurde, da wurde versucht, also es geht auch um Videodaten, da wurde während des Trainings gewisse Bereiche eines Videos ausgegraut und oder maskiert, sagt man auch. Und zwar nicht die langweiligen, also irgendwie nicht oben links am Rand, wo sowieso nichts passiert, sondern da, wo irgendwie beispielsweise, genau, in der Mitte, wo, keine Ahnung, es wird gefilmt, wie ein Glas umfällt und dieser Teil wurde ausgeblendet. Und es ging dann darum, dass das Modell lernt, quasi vorherzusagen, was passiert da in diesem maskierten Feld. Aber dieses Vorhersagen dann nicht generativ, also das heißt, es wurde nicht versucht, das fehlende Bild zu ersetzen, sodass es am Ende ein schönes, einheitliches Bild wird.
So nach dem Motto, ich habe hier schon Bilder, die sehen so ähnlich aus, ungefähr das könnte da reinpassen, genau. Das erstelle ich jetzt.
Sondern es geht wieder mal um Vektoren. Das heißt, ja, es ging darum, quasi für diese fehlenden Bildteile die Vektoren zu berechnen, die diesen fehlenden Bildteilen darstellen. Und das in einer Weise, dass das möglichst ähnlich ist zu dem Originalbild. Das heißt, am Ende geht es nicht darum, ob die Flüssigkeit, die da jetzt über den Tisch läuft, rot oder grün ist, oder ob das jetzt ein Glas oder eine Tasse ist. Aber es geht quasi darum, diese, ich sag jetzt mal, Bewegung, diese physikalischen Gesetze, Naturgesetze zu verstehen. Und ja, das ist also diese Philosophie von Meta dahingehend. Ich würde weiterhin sagen, Sora, weiß ich nicht, reißt mich nicht mit. Aber eine Sache reißt mich mit. Und zwar, wir haben letzte Woche in der Folge, die wir mit Arne aufgenommen haben, sind wir ein bisschen auch auf Alibaba zu sprechen gekommen. Da wurden Sprachmodelle unterschiedlichster Größe von Alibaba veröffentlicht, alles frei zugänglich, man kann die Modelle nutzen.
Die mit Quen da ja wirklich momentan das beste Open-Source-Modell haben.
Genau.
Cloud 3 ist nicht Open-Source.
Da kommen wir gleich noch zu, genau. Genau, und dann im Anschluss an die Folge mal so geguckt, weil ich persönlich hatte Alibaba nicht, also schon auf dem Schirm, aber nicht so jetzt als Tech-Unternehmen, nicht als Player, der sich da an diesem Release-Wettbewerb beteiligt. Und die haben vor kurzem, ich meine jetzt auch Mitte Februar oder so, ein Modell veröffentlicht nicht. Also es ist nicht frei zugänglich, das heißt, ist im Augenblick nur, ich glaube, für einige Wissenschaftler zugänglich. Aber sie haben zumindest einige Videos präsentiert. Das nennt sich EMO. EMO steht für, jetzt muss ich einmal kurz nachgucken, dass ich nichts Falsches sage, das ist Emote Portray Alive. Und wir werden, wenn der Stefan das nicht vergisst, den Link hier in die Shownotes packen, bitte. Und die Videos, die man da sehen kann, also ich könnte mir die den ganzen Tag angucken. Grob geht es darum, das ist ein Modell, das es schafft, aus einer Tonspur und einem Bild ein Video zu machen. Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, Porträt, also ein Video zu machen, was irgendwie immer in dieser, ich weiß nicht mehr, wie diese Einstellung in der Filmfachsprache genannt wird. Ob es schon Close-Up ist, glaube ich nicht. Porträt, ja, genau.
Porträt, das heißt genau. Emo Portray Alive, ne? Das steht auf der Website.
Und man sieht dann wirklich eine Lippenbewegung und Kopfbewegung in einer Perfektion, wie ich sie persönlich vorher noch nicht gesehen habe. Man sieht da unter anderem auch die Mona Lisa singen, sprechen. Man sieht Audrey Hepburn singen, sprechen. Also es ist unglaublich.
Du musst mir jetzt helfen, weil ich kann dir nicht folgen. So, ich bin ja selber jemand, habe selber auf LinkedIn gepostet, dass ich auch finde, dass der Sora-Hype total übertrieben ist. Aus vielen, vielen Gründen. Wen das interessiert, der muss sich nochmal die Folge anhören. Das ist, glaube ich, die vorletzte. Aber dennoch würde ich sagen, Sora, das ist schon technisch super interessant. Ne? Das ist natürlich eine Weiterentwicklung von Text-to-Image und so weiter. Aber ich finde das schon sehr beeindruckend. Und wenn ich jetzt das sehe, ich finde die auch nett. Aber im Endeffekt denke ich, das ist ein Bild. Du kriegst eine Tonspur dazu und das Bild wird animiert. Wieso tue ich dem Unrecht? Und du sagst, ich liege hier falsch. Und das ist eigentlich viel beeindruckender.
Punkt 1, vielleicht haben sie es einfach besser publiziert. Also sie haben mich mit den Videos, die sie da haben, mehr angesprochen. Also es ist ein bisschen mehr, würde ich auch sagen, Popkultur als die Videos von Sora. Aber das ist nur ein Punkt.
Kleiner Funfact übrigens, einer der Videos ist die Dame aus dem bekanntesten Video von Sora, die Asiatin, die durch Tokio oder sowas läuft, durch eine asiatische Stadt.
Ja. Ja. Der andere Punkt ist, ich finde, Emo ist natürlich durch das ganze Setup viel kontrollierbarer. Mhm. Da gibt's keine Prompt. Da gibt's eine Tonspur. Da gibt's ein Bild. Und dann weiß ich mehr oder weniger, was ich erwarten kann, was das Modell generiert. Und wir hatten in einer, ich glaube, es war in dieser Folge über Deepfakes, die wir mal irgendwann gemacht haben,
ja,
haben wir auch so ein bisschen diese Thematik ja schon besprochen, aber auch, was sind da möglicherweise für Anwendungen von? Und ich habe damals schon gesagt, und das glaube ich auch immer noch, dass ein ganz, ganz großer Use Case ist wirklich diese, in der Filmindustrie, diesen Bereich der, genau, also Filme in sämtlichen Sprachen automatisiert zu synchronisieren und im Idealfall noch mit der Originalstimme des Schauspielers und dann auch noch in einer Weise, dass wirklich die Lippen sich synchron dazu bewegen. Und irgendwie, als ich Emo gesehen habe, musste ich direkt wieder daran denken und habe gedacht, boah, das ist wirklich was, das meiner Vorstellung schon sehr nahe kommt.
Also du sagst gar nicht unbedingt, dass es technologisch so viel eindrucksvoller ist, aber dein Argument wäre, es ist der bessere Use Case, den wir vielleicht eher schon umgesetzt sehen. Im besten Fall dann halt Filme in mehreren Sprachen synchronisiert, lippensynchron.
Genau, also es muss doch dahin gehen, wie kann ich KI, generative KI, kontrollierbarer machen. Du hast ja auch mal irgendwie, wenn es um Bilderzeugung geht, hast du ja auch schon mal von deinen Schwierigkeiten berichtet, ne? Absolut, also ja. Warum du gewisse Modelle gegenüber anderen bevorzugst, einfach dir kontrollierbar Bilder nachzubearbeiten oder zu sagen, ich habe hier schon ein Bild, bitte mach noch eins, das so ist. Und es ist halt schwierig. Und deswegen ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, wie kontrollierbar, wie handhabbar sind Modelle. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das hier ist eher der Ansatz, den man nehmen sollte als Sora.
Ja, nicht nur das. Ich habe, glaube ich, auch in irgendeiner Folge auch mal darüber gesprochen, dass wir ja immer mal gedacht haben, wir würden gerne auf YouTube stattfinden, aber A, ist uns das der Aufwand wahrscheinlich nicht wert und B, wir sehen einfach nicht gut genug aus. Und so
zumindest
können wir jetzt
50% von uns.
Ja. Und wir können dann quasi Bilder von guten Schauspielern nehmen und dort dann auch unsere YouTube-Videos generieren. Und ich glaube, denn ne, der Sora-Fanboy würde ja sagen, okay, Leute, das ist ja schön und gut. Mit Sora werde ich aber später komplett eigene Filme generieren können. Also ich werde quasi Pixar-Konkurrenz machen und dann brauche ich den ganzen Quatsch gar nicht mehr. Und dann drücke ich noch auf einen Knopf und dann ist das sowieso in einer anderen Sprache.
Ja, und wir wissen ja bekanntlich, Leute, die glauben, sie können gut eigene Filme machen, die haben ja bekanntlich auch immer Erfolg. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen.
Ja, zumindest würde ich sagen, vielleicht jetzt ohne den Leuten ihr Talent als Regisseur absprechen zu wollen, dass einfach dieser Schritt halt noch sehr, sehr weit entfernt ist von einem Sora, ne? Wo wir heute ja wirklich über 1-Minuten-Videos reden, die sehr schwer kontrollierbar sind und so weiter. Und hier, wenn man sich die Videos anschaut, da würde man sagen, also wir haben, sobald es released wird, hier schon ein Produkt, was vermutlich deutlich mehr Anwendung finden wird als die ersten Sora-Use-Cases. Nun gut, neues Thema. Wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen. Und zwar geht es um Claude 3. Das war diese Woche in den News. Und Claude 3, wer es nicht kennt, das ist ein Modell, der Nachfolger von Claude 2, oh, wen wundert's? Und zwar von Anthropic. Ich sage immer so ein bisschen, Anthropic ist das für Google, was vielleicht Mistral für Microsoft jetzt vor kurzem geworden ist. Ist eine Firma, die 2021 gegründet wurde und in die Google auch investiert ist. Ich glaube, wie bei vielen dieser Investitionen eben über den Cloud-Service. Die Investitionssumme, ich muss selber mal kurz nachgucken, war, glaube ich, irgendwas mit 400 irgendwas Millionen. Ich glaube, insgesamt haben sie bisher 2,7 Milliarden eingesammelt. Ehemalige OpenAI-Gründer, übrigens Sam Altman ist da auch investiert. Und Claude 2, natürlich sehr interessantes Produkt bisher. Und Claude 3 kam jetzt vor allem deshalb hervor, weil, glaube ich, die Ankündigung war, dass es in den Benchmarks sowohl GPT-4 und Gemini schlägt. Und jetzt Frage an dich, Janis, ist das die große Überraschung und müssen wir jetzt alle sofort auf Claude 3 wechseln?
Nein, müssen wir nicht. Leider habe ich nicht so viel Freizeit wie manche andere, die ich so auf LinkedIn sehe, die in den letzten 24 Stunden nichts anderes getan haben, als Claude 3 in aller Ausführlichkeit zu testen und gegen GPT-4 zu vergleichen. Deswegen, ich habe es selbst noch nicht getestet. Alles, was ich jetzt sage, ist mehr so Meinung als wirklich Expertise. Aber das sollte ja kein Problem sein.
Ja, das vielleicht nur als kleine Anmerkung, wenn wir uns hier hinstellen und sagen, wir sind super begeistert von Mistral oder von einem Phi 2, was Arne vorgebracht hat, dann ist das wirklich, dass wir, und damit meine ich nicht ich, mich, sondern euch, dass ihr wirklich damit arbeitet. Ne? Und das sagst du jetzt hier quasi noch nicht, aber Claude 2 wahrscheinlich schon ein bisschen probiert.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Und auf geht's.
So, vielleicht erstmal, was wurde da genau released? Wie ist das zugänglich? Also es gibt Claude 3 in drei unterschiedlichen, ich sage jetzt einfach mal Größen, weil am Ende läuft es darauf hinaus, das beste Modell ist das größte, heißt Opus. Und dann gibt es noch zwei kleinere. Und wenn wir sagen, Claude 3 ist in vielen Benchmarks besser als GPT-4, dann reden wir von Opus. Was mir direkt ins Auge gesprungen ist, ist der Preis. Und zwar möchte ich vielleicht erstmal kurz auf den Preis eingehen, bevor wir überhaupt auf die Benchmarks gucken. Generell, wie bezahlt man eigentlich oder wie wird da eigentlich eine Rechnung geschrieben, wenn man solche Modelle kommerziell nutzt? Es ist schon mal der Begriff von Token gefallen. Also im Wesentlichen bezahlt man pro Token, den man zu dem Modell hinschickt und pro Token, die man von dem Modell wieder zurückbekommt. Ein Token, ganz grob, kann man sich so vorstellen wie eine Silbe. Ist jetzt nicht ganz das Gleiche, aber passt so in etwa. Bei Claude 2 ist so eine Faustformel, ich glaube, bei 75 Wörtern komme ich so auf ungefähr 100 Token. Nur, dass man so eine Vorstellung hat.
Ja.
So, und die Token, die ich hinschicke, die sind in der Regel billiger als die Token, die ich zurückbekomme. Hat damit zu tun, dass bei der Textgenerierung mehr gerechnet werden muss als bei der initialen Textverarbeitung. Und die Preise, die belaufen sich hier pro 1 Million Token. Und zwar ist das für die Input-Token, also die ich hinschicke, schicke, $15. Für die ich zurückbekomme, $75. So, das sind erstmal so die Preise. Die sagen einem natürlich nicht viel, wenn man nicht weiß.
Ist das ein auch schlechtes Verhältnis zwischen Hinschicken und Zurückschicken? Also signifikant teurer, oder?
Ich dachte jetzt einfach mal die Preise von GPT-4, also von der von GPT-4 Turbo. Da bezahle ich pro, jetzt muss ich einmal kurz gucken, weil das ist hier pro 1000 Token, muss ich einmal kurz umrechnen.
Ja.
Pro 1 Million Token, die ich hinschicke, $10. Und pro 1 Million Token, die ich zurückbekomme, $30. Das heißt, man sieht schon 1,5 mal teurer für die Input-Token, 2,5 mal teurer für die Output-Token. Und auch das Verhältnis ist hier ein bisschen anderes. Also bei GPT-4 ist es 1:3 das Preisverhältnis und bei Claude ist es eher so 1:5. So. Und ja, Claude 3 ist eigentlich in fast allen Benchmarks, die da relevant sind, schlägt GPT-4 in manchen jetzt auch nur marginal. In anderen, also insbesondere, was ich gesehen habe, bei den Coding-Aufgaben, also bei den Programmieraufgaben, da ist es wohl sehr, sehr viel besser.
Ah. Ist das mittlerweile, sorry, dass ich unterbreche, aber das ist das nicht, also ich frage mich, merkt man das noch? Also wir reden da ja dann, okay, das eine Modell hat 90%, das andere 88. Ist das ein relevanter Unterschied?
Ich bezweifle es. Und da komme ich gleich zu meinem Kritikpunkt. Also ich habe die letzten 24 Stunden damit verbracht, mir eine Analogie zu überlegen. Also einfach, jetzt einfach, ne?
Die Spannung ist groß.
Genau. Und ich bin am Ende bei Waschmittel rausgekommen. Und zwar Waschmittel, wo dann vorne so ein Aufkleber drauf packt mit irgendwie jetzt mit neuer Fleckenformel.
Ja.
Wo ich als Nutzer dieses Waschmittels überhaupt nicht weiß, was mir das jetzt sagen soll. Ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das jetzt für mich das entscheidende Argument ist, warum ich auf einmal 5-mal so viel bezahlen soll wie vorher. Weil eigentlich war ich vielleicht mit dem Produkt vorher auch schon zufrieden. Naja, jetzt sagt mir aber der Hersteller, wir haben hier eine neue Fleckenformel.
Das ist nochmal besser.
Nochmal besser. Worauf ich hinaus will, ist einfach, und das ist mir ganz wichtig, dass es wird langsam Zeit, dass der Markt entscheidet, was er eigentlich braucht. weil es kann ja nicht so weitergehen wie jetzt. Also es ist ja unglaublich. Wir können doch jetzt nicht irgendwie die nächsten 5 Jahre alle 2 Wochen hier in diesem Podcast über das nächste Modell quatschen. Ne? Ja, ist schön, gibt uns Content, aber damit muss ja auch mal irgendwann Schluss sein. Ne? Also ich glaube einfach, der Markt muss einfach entscheiden, welche Qualität brauche ich. Und ich glaube, das, was wir brauchen, das ist schon seit mindestens einem Jahr da. Also ich persönlich denke immer noch, dass ChatGPT, wie damals im Dezember 22 war es, glaube ich, released wurde, für 90% der Use Cases, die es so gibt, ausreichend ist. Ich rede jetzt nicht von diesen Use Cases, wie du sie halt, also ne, mit irgendwie Suche, Zugriff auf dem Internet. Nee, ich rede jetzt von Use Cases.
Du redest wirklich von dem Modell und ich rede ja sehr oft dann immer von der User Experience, was kann ich damit tun, habe ich aktuelle Daten, solche Sachen. Das ist ja quasi vom Modell unabhängig. Was würdest, also ich stimme dir übrigens zu, ne? Also wir kommen ja, Gemini 1.5 gab es vor Woche, ne? Dann letzten Podcast reden wir über Mistral Large, wo ich erst sage, ist das beste Open Source. Dann kommt Arne, sagt, ah nee, Edge Badge, Gwen von Alibaba ist eigentlich noch viel besser. Und jetzt Claude 3, nächste Woche haben wir dann GPT-5 und dann kommt über Gemini 2.0 und dann ist das, ich denke auch, dass das mittlerweile niemand mehr aus von den, wie sagt man, Bäumen hervorlockt. Was würdest du sagen, was ist denn das neue Thema, was uns irgendwann erwarten wird, welches wichtiger ist als das nächste 70, 80 Parameter Milliarden Modell, was dann nochmal 1,5 Prozentpunkt besser ist in irgendwelchen Benchmarks.
Kleinere Modelle bei gleicher Qualität.
Ja.
Immer kleiner. Es muss kleiner werden. Das ist, glaube ich, auch das, was Arne immer wieder sagt. Stimme ich auch vollkommen mit ihm überein. Und der Preis.
Kleinere Modelle sind auch günstiger?
Genau. In also, ja, ist halt, die Rechnung ist wirklich so einfach. Ne? Also, kleinere Modelle brauchen weniger Speicher und jetzt dementsprechend kommen sie mit günstigerer Hardware aus und das schlägt sich dann entsprechend im Preis nieder.
Mich wundert übrigens der Preis total, weil ich bin da jetzt auch nicht der Fachmann, aber ich hätte ja gedacht, ich stehe hier im direkten Wettbewerb mit einem GPT-4 und möchte natürlich so viele Nutzer von denen wie eben möglichst bekommen.
Ja.
Wäre jetzt meine logische Schlussfolgerung, aber bestimmt habe ich da irgendwo einen Rechenfehler.
Nee, genau, sagen, das ist der Punkt.
Die müssen, ich mache einfach einen günstigeren Preis als
GPT. Wieso kommt da keiner auf die Idee? Warum steckt man immer mehr Geld in neue Modelle, anstatt einfach mal zu sagen, wir machen jetzt mal richtig, wir gehen in den Preiskrieg und weiß nicht, sind 10-mal günstiger als OpenAI.
Ja, vielleicht ist ja der Hintergrund, dass wir wissen ja generell, das ist ein sehr teures Hobby, diese Large Language Models, dass sie einfach sagen, okay, vielleicht ist auch viel Geld schon weg von den Investitionen, man weiß es nicht. Ich weiß es zumindest nicht. Und dass sie sagen, okay, wir müssen das jetzt extremst profitabel betreiben oder so, weil sonst betreiben wir es gar nicht. Keine Ahnung. Ja, so viel zu Claude 3. Also generell passt. Kleinere Modelle hatten wir schon öfters im Gespräch. Ein anderes Thema, was uns diese Woche ereilt hat, ist unser Freund Elon Musk. Und zwar hat Elon Musk OpenAI verklagt. Und da gibt es eigentlich in dieser Anklageschrift, ich habe mir mal die Mühe gemacht, da durchzugehen so ein bisschen, gibt es ein paar, finde ich, so interessante Punkte.
Dann schieß mal los.
Und versuch die mal so ein bisschen chronologisch der Anklageschrift durchzuarbeiten und dich mit ein paar Fragen daraus zu nerven.
Okay.
Nummer 1 war, dass da geht es ein bisschen um ehemalige Kommunikation zwischen Sam Altman und Elon Musk. Und das fing quasi an, hier, Development of Superhuman Machine Intelligence is probably the greatest threat to the continued existence of humanity. Ne? Also die Entwicklung von Superhuman Machine Intelligence, ne? Das ist schon mehr als AGI, also das ist so dieses Terminator-Szenario wahrscheinlich. Und da sagt Sam Altman, größte Gefahr für die Existenz der Menschheit. Er sagte, there are other threats, es gibt andere Gefahren, die er glaubt, dass die wahrscheinlicher sind zu passieren, aber sind nicht so wahrscheinlich, jeden Menschen im Universum zu zerstören. Destroy every human in the universe in the way that SMI could. Aus 2015, also Gründungsjahr von OpenAI, da, wenn ich dann solche Menschen darüber reden höre, die ja nah da dran sitzen, ist da was dran? Also ich würde ja sagen, wir beide schlafen schlecht, aber muss man sich irgendwie Sorgen machen um AI?
Nö. Also ich bin da super entspannt und ich kann ja jetzt aber noch nicht mal sagen, warum ich entspannt bin. Also ich denke, wir leben in einer Welt, wo ich in gewissen Menschen weitaus größere Gefahren sehe als in KI.
Aber du spielst nicht auf Elon Musk.
Der taucht vielleicht auch in dieser Liste auf, aber nicht auf Platz 1. Nein, die Gefahren sind vielleicht einfach andere. Ne? Also Gefahren für die Menschheit, denkt man vielleicht so im ersten Schritt an Mord und Totschlag. Ich glaube, die Gefahren, die KI mitbringt, sind natürlich vollkommen andere als Gefahren, die durch Menschen, die durch Staaten, die durch Regime ausgehen. Also ich denke mir, wie gesagt, wieder dieses Deepfakes-Thema, ne? Also was macht das mit uns? Wie reagieren wir in Zukunft auf Nachrichten, auf Texte, auf Bilder? Das ist, glaube ich, eine Gefahr, die, vielleicht Gefahr ist ein zu starkes Wort, aber zumindest ein Faktor, der einen langfristigen Einfluss auf die Menschheit haben wird. Und das war jetzt nur ein Beispiel mit diesen Deepfakes. Ich glaube, da wird es noch ein paar andere geben. Das wird aber nicht dafür sorgen, dass die Menschheit untergeht.
Ich wollte das auch nur mal kurz der Form halber mitnehmen. Kleiner Spoiler. Tatsächlich haben deine beiden Kollegen Arne und Borge sich ja endlich bereit erklärt, mit mir die großartige AGI-Folge direkt morgen aufzunehmen.
Das glaube ich erst, wenn ich die Folge höre.
Ja, das stimmt. Das für die Zuschauer, das ist ein langwieriger Plan. Und da sprechen wir natürlich auf jeden Fall nochmal über das Terminator-Szenario. Dann kurz danach kam dann nochmal eine Anmerkung in der Anklageschrift, dass im gleichen Jahr, auch 2015, Sam Altman Elon Musk einen Vorschlag macht, eben diese Non-Profit-AI-Organisation zu gründen, insbesondere mit dem Ziel, AGI vor Google zu entwickeln. Und da sieht man wahrscheinlich so ein bisschen in der Situation, in der sich OpenAI 2015 befunden hat, sprich die meisten der technisch kompetenten Mitarbeiter sind bei Google, Google DeepMind, und Google ist hier ganz klar Marktführer und man brauchte halt eben eine entsprechende Strategie, um dort aufzuholen, weshalb ich glaube, dass ja dieses Narrativ zu sagen, wir bilden hier eine Non-Profit-Organisation, die AI zum Wohle der Menschheit bauen will, dass das ganz entscheidend war für das Rekrutieren der Talente, die dafür notwendig waren. Und wir kommen dann weiter in dieser Anklageschrift dann zu dem Punkt, wo es dann um Breach of the Founding Agreement geht, also Bruch dieses Mission Statements Original, wo halt darauf hingewiesen wird, dass mit dem Release im März 2023 von GPT-4 quasi dieses OpenAI, und da mache ich ja immer wieder gern Witze drüber, eben zum Closed AI geworden ist, indem es wirklich GPT-4 nicht mehr open war und ab dem Zeitpunkt ja wirklich sehr starke kommerzielle Wege eingeschlossen wurden, inklusive dem großen Deal mit Microsoft, wo sie ja auch extremst hohe finanzielle Vorteile daraus generiert haben. Vielleicht eine Frage an dich, Janis, wie ist so deine Empfindung überhaupt von OpenAI? Würdest du sagen, ja, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass die so agieren? Oder sagst du, die haben da eigentlich so ein bisschen von dem Magic verloren, so ein bisschen von dieser, hey, ich habe da manchmal so gefühlte Google-Vibes, ne? So wie am Anfang noch alles, don't be evil, ne? Und dass man sagen würde, heute haben sie doch ein paar andere Wege eingeschlagen. Wie,
ach so. Also ich würde sagen, der Werdegang war einfach logisch. Also es vorhersehbar vielleicht auch, im Sinne von, da ist jetzt nichts, wo man denkt, ach, wieso haben sie das denn gemacht oder warum haben die sich da so entschieden? Wahrscheinlich an der Stelle, wo man gemerkt hat, Man hat irgendwie ein Werkzeug in der Hand, das sehr, sehr mächtig ist. Da hätte man dann vielleicht die Entscheidung treffen können, so, das machen wir jetzt öffentlich, das ist quasi unser Final Release und dann machen wir den Laden dicht. Ne? Und das wäre jetzt natürlich ein anderer Weg gewesen. Aber an der Stelle, wo man quasi auf einmal selbst zum Big Player geworden ist, vielleicht nicht im Sinne von kommerziellen Erfolg, aber zumindest im Sinne von Wissen, da ist es natürlich, finde ich, logisch, dass man auch weitermacht und dann halt auch guckt, wie finanziere ich mich eigentlich mit diesem Wissen, was ich habe. Also ich finde alles da ganz tutti, alles fein für mich, fühle mich jetzt nicht irgendwie übervorteilt von OpenAI.
Ich würde sagen, ja, generell dieser kommerzielle Weg ist ja auch wirklich komplett nachvollziehbar. Vor allem, wenn man ja auch bedenkt, das Rennen ist noch nicht vorbei und man hat hier ja wirklich auch mit Google noch einen wirklich sehr starken Wettbewerber. Und ich würde ja tatsächlich auch so ein bisschen diese ursprüngliche Aussage, ja, besser ist es, wenn das jemand anders macht als Google, auch unterschreiben.
Ja.
Ne, weil das ja schon auch eine gewisse Gefahr birgen würde, wenn du dort diesen einen Player hast, der dann auch wirklich so stark vorauseilt.
Du hast ja jetzt die Anklageschrift gelesen. Was beabsichtigt Elon Musk mit der Anklage? Geht es um Geld? Geht es um, weiß ich nicht.
Ganz ruhig mit den jungen Pferden, da kommen wir sofort nochmal dazu. Noch eine kurze Anmerkung, ich wollte dich nicht so leicht vom Haken lassen. Und zwar habe ich, wäre jetzt mein Gegenargument, das mit der Kommerzialisierung finde ich vollkommen in Ordnung. Was ich glaube ich, wo ich sagen würde, I call Bullshit, sagt man ja, dass dann die Aussagen ja sind, wir schützen damit die Leute. Ne? Das ist zu gefährlich, wenn wir das
open machen. Das war natürlich Schwachsinn. Genau, das haben die, glaube ich, das erste Mal, meine ich, bei GPT-3 gesagt. Davor hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt, die Modelle waren öffentlich verfügbar, sogar auf Hugging Face. Und bei GPT-3 dann erstmals dieses Argument, oh, das ist eine gefährliche Waffe, bitte nicht in die Hände von Kindern geben. Und das Argument, das zieht natürlich nicht. Das war vielleicht so der Fehler, den sie gemacht haben.
Und das ist übrigens auch immer so ein bisschen meine Sorge, wenn ich so Interviews von unserem Posterboy Sam Altman anhöre. Ich höre da immer den Y Combinator Investor raus, der eben nicht unbedingt das Beste für die Menschheit will, sondern vielleicht eher das Beste fürs eigene Portemonnaie, was ich nicht schlimm finde. Nur er stellt sich, glaube ich, da etwas anders dar, als es sein sollte. Ja. Nochmal zu deiner Frage zurück, was will Elon Musk hier überhaupt? Ne, es geht so ein bisschen weiter dann auch mit dem entscheidenden Punkt, wo er auch nochmal auf den Microsoft-Deal eingeht und seine, also ich glaube, er verfolgt hier drei Ziele, aber was dann später nochmal kommt, ist, dass in der Anklageschrift quasi so ein bisschen das Statement gemacht wird, dass GPT-4 eigentlich AGI ist. Und es wird, glaube ich, so, also ich bin da ja auch kein Anwalt, durch die Blume gesagt, dass der eigentliche Microsoft-Deal eigentlich nicht besagt, dass AGI Microsoft verkauft werden dürfte. So lese ich das so da ein bisschen da rein. Und ich würde sagen, dass es wahrscheinlich hier drei Ziele gibt von Elon Musk. Nummer eins ist vielleicht generell einfach erstmal PR. Eben genau das, was wir auch gerade sagen, so ein bisschen darauf aufmerksam machen, okay Leute, hört mal zu, das ist jetzt nicht hier die Wohltätigkeitsorganisation, die nur das Beste im Sinn hat, sondern es ist ein Unternehmen, welches vor allem Microsoft gerade zu Millionengewinnen verhilft und ich glaube, so in etwa wurde es dort auch geschrieben. Ich glaube, der Wunsch wäre, dass es vielleicht irgendeine Art von rechtlicher Auseinandersetzung gibt, ob die GPT-4 Lizenz einfach so an Microsoft gegeben werden darf. Ich glaube, die Hoffnung, dass GPT-4 offen wird, ist wahrscheinlich so eine, ich kann das nicht einschätzen, aber ich hätte vermutet, unrealistisch.
Ja.
Aber ja, das ist wahrscheinlich, also man weiß ja nie so genau, was Elon Musk vorhat. Es ist ja immer zwischen Genie und Wahnsinn vielleicht so, was ich beschreiben würde. Natürlich sehr cleverer Mensch. Auf der anderen Seite, wenn man manchmal so Interviews auch da hört, denke ich, wie ein Kleinkind. Ja, muss man schauen, ne? Aber ich glaube, hat auf jeden Fall ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Tatsächlich
haben wir eigentlich eine Übersicht, wie viele Verfahren es eigentlich derzeit gegen OpenAI gibt? Also es ist, glaube ich, nicht nur Elon Musk, der hier klagt, sondern es gibt wahrscheinlich auch, weiß nicht, Schriftsteller, sonstige kreativ schaffende Künstler, die eifrig klagen.
Ja, ich kann dir jetzt tatsächlich keine geben. Was ja bekannt war, war ja New York Times, war es, glaube ich, ne, die gegen da geklagt hatten, wo dann ja irgendwann OpenAI zurückgeschlagen hat und gesagt hat, okay, das war irgendein Hack oder was auch immer. Generell ist gerade viele Klagen irgendwie am Start, ne? Wir haben auch ja die Klage gegen Google, Apple hat irgendeine Strafe von der EU zu erwarten, aber da kann ich dir jetzt gerade so wenig Genaues drüber sagen, außer du hältst gleich längeren Monolog. Nö, lass er. Tatsächlich noch ein letzter Punkt, interessanter Punkt aus der Anklageschrift, den fand ich ganz interessant und den gab es schon früher, der ist mir jetzt aber nur durch die Anklageschrift aufgefallen. Und zwar war das ein Interview von Satya Nadella, dem CEO von Microsoft, und das kam damals schon raus bei dem Sam Altman-Drama, wo er ja kurzzeitig entlassen wurde. Und das geht ungefähr so, we have all the IP rights and all the capability. Ne? Also die haben, der sagt quasi, wenn OpenAI morgen verschwinden würde, möchte ich nicht, dass meine Kunden sich irgendwelche Sorgen machen müssen. Ne? Denn wir haben alle Rechte, um diese Innovation weiterzuführen, nicht nur um das Produkt zu bedienen, sondern auch diese Partnership quasi weiterzuentwickeln. Ich sag mal, we have the people, we have the compute, we have the data, we have everything, sagt er da. Und dann bla bla bla, bin auch committed zu OpenAI. Aber was mich da ja immer so ein bisschen interessiert, wo wir wahrscheinlich nichts Genaueres wissen, ist ja, wie stark ist Microsoft AI für Microsoft vielleicht offener als für andere? Ne? Das quasi auch mit Hinblick auf den Co-Piloten.
Die Frage ist auch so ein bisschen, ich habe null Ahnung, wie beispielsweise Apple Produkte entwickelt. Ne? Also inwiefern da Abteilungen voneinander wissen, was die anderen gerade machen. Ne? Also inwiefern da auch so quasi so eine Abschattung von einzelnen Entwicklungsteams herrscht. Aber ich glaube, wenn du 4-5 Leute von OpenAI kriegen würdest, und zwar die richtigen Leute, dann hast du wahrscheinlich alles am Wissen, was du brauchst. Ne? Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man hier das Wissen so quasi voneinander fernhalten auch kann, dass da wirklich du 200 Mann brauchst, um da GPT-4 zu bauen, sondern da das Wissen, das liegt wahrscheinlich bei einer Handvoll kluger Köpfe.
Absolut. Also ich glaube, wie in so vielen Firmen, oft ist ja das Problem, man weiß nicht genau bei wem. Ja. Aber absolut. Und tatsächlich übrigens noch eine ganz andere Anmerkung, auch wenn man jetzt diese Anklageschrift nochmal durchliest, für mich immer nochmal das Drama damals um Sam Altman mit Ilya Sutskever war, der, ich weiß gar nicht, ob der wieder eingestellt wurde. Im Boardmember ist er, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist nicht mehr weiter verfolgt. Wo ich mir auch heute gut vorstellen könnte, dass es vielleicht genau darum ging, GPT-4 offen, nicht offen. Anyway, Spekulation, man weiß es nicht. Nächstes Thema, würde ich sagen.
Nächstes Thema, was ist es?
Okay, nächstes Thema ist Klarna. Und zwar Klarna, für die, die das nicht kennen, ist ein Finanzdienstleister, der vor allem den Service anbietet, auf Rechnung zu kaufen oder einen Ratenkauf anzubieten. Und die haben mit einer News auf sich aufmerksam gemacht, dass sie quasi einen AI-Chatbot im Bereich Kundenservice integriert haben, der ungefähr 2/3 der Kundenservice-Chats in seinem ersten Monat übernommen hat. Und dabei behaupten sie zumindest, dass der relativ gute Bewertungen, also auch bessere KPIs erzielt hat, als das quasi die Menschen vorher gemacht haben. Und eben viele Vorteile hatte, dass es in mehreren Sprachen verfügbar waren und natürlich sehr schnelle und genaue Antworten irgendwie overall zu einer besseren Kundenerfahrung beigetragen hat. Tatsächlich hatte ich einen Freund von mir, der mich daraufhin kontaktiert hat und gesagt, Stefan, also er hat auch die Frage gestellt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, das ist doch Bullshit. Und da habe ich mit meinem Halbwissen geantwortet, nö, ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie möglich. Fragen wir mal jetzt den Experten. Janis, was sagst du?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die meisten Leute viel zu kompliziert denken. Also, wenn ich so ein Chatbot nutze, weil ich irgendein Problem habe, Stromanbieter, weiß nicht, Internet, wie auch immer, ich habe eine Frage. Ich möchte keinen Chat haben. Ich möchte nicht hin und her schreiben. Ich habe eine Frage und ich möchte eine Antwort. So, das heißt, was ist essentiell, damit das funktioniert? Meine Frage, mein Anliegen muss im ersten Schritt verstanden werden. Und dann geht's einfach nur darum, dass ich Klarheit darüber haben muss, also ich als Unternehmen Klarheit darüber haben muss, was sind eigentlich die möglichen Fragefelder. Und das sind dann vielleicht 400 Fragen, mit denen ich irgendwie 98% der meiner Kundenanliegen abdecke. Und für die restlichen 2%, die muss ich halt entsprechend erkennen, leite ich halt weiter an echten Mitarbeiter. Und das bedeutet, ich brauche kein Chatbot, mit dem ich hin und her schreibe, denn ich bin davon überzeugt, das will kein Kunde. Sondern ich muss einfach sicherstellen, dass das Anliegen des Kunden im ersten Schritt erkannt wird und dann gebe ich die entsprechende Antwort vorgeschrieben zurück.
Oder eventuell 1-2 Nachfragen im Falle, wenn es nicht hundertprozentig klar ist oder gibt, um welches Konto handelt es sich oder was auch immer.
Beispiel, ja, sowas. Ne? Aber es geht ja gar nicht darum, so diese Experience eines, ich chatte jetzt mit einem Bot und der versteht, was ich will und mit dem kann ich hin und her schreiben, minutenlang und der hat immer eine gute Antwort. Das will doch kein Mensch. Generell Chatbots. Wer hat die Muße, stundenlang mit einem Chatbot hin und her zu schreiben?
Also was du quasi sagst, ist das gar nicht so sehr ein AI-Thema?
Doch, es ist ein AI-Thema, genau. Also dieses Erkennen der Anfrage, das ist hundertprozentig ein AI-Thema. Das heißt, und das sind auch Bestandteile wieder von Transformern, ne? Also wie gesagt, ich habe eine Modellkategorie, die man da nennt, sind Sentence Transformer. Das heißt, ich habe mein Textstück, also meinen Satz, meine Frage, die der Kunde da stellt. Und ich muss quasi die abgleichen gegen eine Datenbank von vordefinierten Use Cases und muss erkennen, welcher ist es hier.
Und meine Frage, das ist jetzt nichts, was ich wahrscheinlich mit einem GPT-Prompt löse, weil ich ja irgendwie schauen muss, diese Verbindung in meine Unternehmensdatenbank oder so zu generieren. Ist das nicht wieder so etwas, wo genau die Open-Source-Modelle eigentlich perfekt für geeignet wären?
Das Schöne ist, du brauchst dafür im ersten Schritt noch nicht mal einen Data Scientist, sondern du fängst erstmal an, damit zu überlegen, was haben meine Kunden eigentlich für Probleme? Was bekomme ich eigentlich für Anfragen? Darüber sich einen Überblick zu verschaffen. Da braucht man keinen KI-Experten für, sondern das ist der erste Schritt.
Also muss ich quasi nur gucken, okay, was sind die 90 häufigsten Anfragen und eher angewandte Statistik
als... Ja, wirklich. Und das kann, würde ich jetzt einfach mal sagen, fast jeder.
Ja, interessant hier übrigens, glaube ich, dass in unserer Folge über die Berufsfelder haben wir, glaube ich, alle einheitlich gesagt, dass so generell dieser Kundenservice-Bereich ja einer der ersten überhaupt sein wird, wo diese AI-Themen, ich sag mal, zu einer Veränderung des Jobbilds sorgen werden und wahrscheinlich zum Positiven für die Kundenerfahrung.
Wir kennen jetzt natürlich, also wir als Endkunden kennen natürlich auch nur eine ganz bestimmte Art von Kundenservice, nämlich Kundenservice von Endkundenprodukten. Ja, also es gibt hundertprozentig auch einen Kundenservice, wo du hochqualifizierte Experten brauchst, ne? Wo es, keine Ahnung, ich als Kraftwerksbetreiber brauche eine neue Turbine und keine Ahnung, ich bin weder Kraftwerksbetreiber noch habe ich Ahnung von Turbinen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, also es gibt da, glaube ich, auch einfach auch Unterscheidungen. Ne? Geht es einfach nur darum, ich möchte jetzt, weiß nicht, ich habe mein Bankkonto, hat sich geändert, ich möchte jetzt diese Mitteilungen mitteilen oder ich möchte bei meinem Stromanbieter den Zählerstand erfasst haben, dann sind das natürlich Sachen, die sich leichter ersetzen lassen.
Ja, und ich glaube ja, und ich meine, das hatte Klarna auch selber so geschrieben bei ihrer Mitteilung, dass das Schöne daran ist ja, dass du ja generell das Kundenservice-Team ja entlastest, was ja eigentlich in vielen Fällen, also ich höre das zumindest immer von sehr vielen Firmen, ist es ja schon immer, ist das, dass da eine Wartezeit oft entsteht. Ne? Also A, Wartezeit fällt erstmal weg und B, ist ja, du hast einfach den Vorteil, dass das Kundenservice-Team sich ja dann wirklich um die eher richtigeren Probleme kümmern kann. Also wo es dann vielleicht wirklich nicht dieses 0815-Problem gibt oder irgendwelche Verständnisprobleme. Also da, glaube ich, wird es, denke ich, overall zu einer deutlichen Verbesserung dieser Situation führen. Nun gut, kommen wir zum letzten Thema von heute. Und das ist noch einmal Apple. Und zwar Apple hat quasi angekündigt, dass sie ihren Angriff auf Tesla, also die haben ja ein Electric Car Project gehabt, und das haben sie offiziell gestoppt und haben sich dafür entschieden, so sagt man, so ist es geschrieben, halt diese Ressourcen in eben AI-Themen zu stecken. Jetzt gibt es, glaube ich, ja zwei Logiken, die man hier anwenden könnte. Nummer eins ist, wir sehen, dass Mistral innerhalb von noch nicht mal einem Jahr ein kompetitives Modell aufbaut. Die Frage, dann wird man wahrscheinlich sagen, dass Apple da ähnlich kein Problem mit haben wird. Auf der anderen Seite würde ich ja auch sagen, dass OpenAI natürlich schon einen starken Vorsprung hat, wenn man auch mal den Bereich von LLMs verlässt. Und ne, wir reden über den Sora, und selbst wenn wir es nicht so toll finden, also dieses ganze Thema Multimodalität, ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann Agenten sehen, was auch immer bei OpenAI. Also das ist schon ein ganzes Stück, das Apple hier aufholen muss. Bist du da zuversichtlich, Janis, oder sagst du, ich weiß es nicht genau?
Boah, das ist bei Apple, ist es insofern schwierig, da die ja Meister darin sind, Produkte zu bauen, denen man ihre Intelligenz nicht ansieht. Ne? Sondern es ist halt einfache Produkte, die ein dreijähriges Kind als auch ein 90-jähriger Mensch bedienen kann. Und
bist du Apple-User?
Ich bin Apple-User. Aber ich bin nicht so ein Apple-User der ersten Stunde. Aber ich wurde quasi überzeugt von Device zu Device. Also ich habe mal irgendwann, weiß nicht, mit dem iPad, glaube ich, angefangen. Das war irgendwie mein erstes Tablet. Und das nutze ich übrigens noch heute. Also es ist inzwischen 8 Jahre, glaube ich, alt. Oder sogar 9. Und ich nutze es immer noch. Und ja, wirklich. Und aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Was ich meine ist einfach, KI ist niemals ein Aufkleber, den du auf dem Apple-Produkt finden würdest. Also kannst du dir vorstellen, du kaufst jetzt irgendwie ein iPhone und auf der Hülle ist dann so ein fetter Aufkleber, wo dann draufsteht, hier steckt KI drin oder so. Oder jetzt mit 30% mehr KI. Das ist ja nicht Apple. Das heißt, es ist total schwierig, von außen zu beurteilen, wo liegt dabei Apple eigentlich der Fokus. Es gab ja so eine Zeit, wo Siri irgendwie aufkam, ne, und dass man so gedacht hat, das ist ja hier KI, ne, und ich kann mit der sprechen und die versteht, was ich sage, und die macht dann auch das, was ich sage.
Ist auch KI, oder? Ist auch hier
Audio, genau, also genau diese Transkription, das schon, die Aktionen, die dann ausgeführt werden.
Das ist keine KI.
Das ist glaube ich, ja, also, ja. Und wenn es
so ähnlich wie Customer Service gerade, was wir hatten, ne, dass wir sagen,
es ist, wahrscheinlich, genau. Und das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, beispielsweise Apple Vision Pro, noch nicht genutzt, noch nicht gesehen, was da wirklich so drin steckt an intelligenter Software. Bestimmt steckt da, also natürlich steckt da jede Menge drin, aber wo da jetzt grundsätzlich bei Apple so der Fokus ist in den nächsten Jahren, ich weiß es nicht. Und Apple selbst wird es wahrscheinlich wissen, aber die verhalten sich ja relativ leise. Ne? Also die kommen jetzt nicht irgendwie alle 6 Monate und haben jetzt hier irgendwie ein neues Paper oder irgendwie ein neues Modell veröffentlicht und zeigen mal, was sie können, sondern die betreiben da wirklich Understatement.
Da frage ich mich überhaupt, generell braucht es nicht vor allem eine gewisse Offenheit mit den Projekten, und wir sehen ja oft, gerade bei Mistral oder so, dass am Anfang oder einem Llama, ne, du fängst mit Open-Source-Modellen an, um dann irgendwann später ein Closed-Modell eventuell zu haben, was ja gar nicht Apples Business wäre. Aber
nee, genau, also das ist der Punkt, ne? Also jetzt hatten wir auch schon mal gesagt, ne, was unterscheidet letztlich Google oder Meta oder jetzt in diesem Fall Apple von beispielsweise Mistral. Und der große Unterschied ist, dass die drei erstgenannten Firmen oder Konzerne Produkte haben, mit denen die Geld verdienen. Ne? Und AI ist ein Bestandteil dieser Produkte, aber die Kunden bezahlen nicht für das Modell, sondern die bezahlen für das Produkt.
Services, die eben dahinter stehen. Könnte es theoretisch sein, dass Apple hier einen Vorsprung hat durch sowas wie eine Vision Pro, dass wir sagen, sie sind da zumindest Vorreiter, was das Medium angeht. Ne, wir haben ja auch Meta mit ihrer Quest. Es gab mal früher Google Glass. Hat dich die Vision Pro begeistert oder sagst du?
Wie gesagt, ich bin ja
dran. Einfach vom Hören, wir hatten sie beides noch nicht hier.
Nee, irgendwie. Genau. Ich bin bei solchen Sachen total unemotional und wenn ich sie mal irgendwann aufhatte, werde ich dir nachträglich meine Begeisterung oder Nichtbegeisterung hier in diesem Podcast mitteilen. Ich glaube, bei dieser Entwicklung oder bei dieser Arbeit an dem Auto, natürlich, wenn du an irgendwie Fahrzeugentwicklung denkst, autonomes Fahren, ein wesentlicher Bestandteil ist natürlich Bilderkennung. Und da hat Apple wahrscheinlich eine Mega-Expertise und diese Expertise wird auch in die Apple Vision Pro geflossen sein.
Ja, und mein Gedanke wäre ja, also ich glaube, würde jetzt wirklich mal so sagen, für Apple ein einigermaßen kompetentes LLM rauszubringen, wird jetzt kein Hexenwerk sein. Also da würde ich sagen, da ist so viel Kompetenz und auch die nötigen Ressourcen, Trainingsdaten eventuell in irgendeiner Form vorhanden.
Auf jeden Fall, die wissen, wie das läuft und die könnten, wenn sie wollten. Aber ich glaube, die wollen nicht.
Ja, ich glaube ja eher, also wenn sie sagen, sie stecken es in AI und kommen vielleicht aus diesem Automobilprojekt, da gehört ja, wie du auch sagtest, eine Art von Bilderkennung dazu. Also dass wir eher eben Richtung Vision Pro dann diese AI-Achievement sehen, dass zu sagen, okay, ich erkenne meine Umgebung besser, vielleicht auch ein bisschen in dieses VJepa-Weltenmodell, was wir ganz am Anfang hatten. Das wäre vielleicht so eine Vermutung, um zu sein. Also ich kann mir, eigentlich passt es ja nicht zu Apple zu sagen, okay, wir kopieren jetzt die anderen, wir machen alles, was die anderen machen. Das fällt mir irgendwie so schwer zu glauben. Ja. Das machen die oft so als Hygienefaktoren ja mit, ne? Also in Form von, ja, wir haben auch einen Kalender oder eine Mail-App, aber es ist jetzt nicht die beste.
Ich glaube, es war ja auch ganz lange mit dem Stift, ne? Mit dem Apple Pen, dass ich da irgendwie, ich glaube, zu Zeiten von Steve Jobs gab es nie diesen Stift fürs iPad. Weil also für Steve Jobs war es irgendwie klar, das musst du ohne Stift benutzen, das machst du intuitiv mit deiner Hand, mit deinen Fingern.
Wenn der das wüsste,
der wird sich im Grab umdrehen, genau. Und jetzt gibt's halt dann doch auch diesen Apple Pen und den gibt's einfach, weil die Leute haben es nachgefragt, weil es andere Anbieter gab, genau, Samsung Tablets
hatten. Ja, aber den Apple Pen würde ich aber sagen, ich habe noch nicht alle ausprobiert, aber einige und ich finde den Apple Pen halt auch immer den besten.
Ja.
Und das ist halt so mein Gedanke, dass eigentlich, wenn ja Apple was macht, machen sie es entweder, weil, okay, man braucht es halt und dann müssen wir es irgendwie nachliefern in Form von irgendwelchen Apps oder so auf dem Device. Oder sie machen es halt, siehe AirPods auch, ne, weil sie sagen, wir können hier nochmal das beste Produkt auf dem Markt bauen. Und da ist halt meine Sorge, beim Chatbot ist der Zug halt abgefahren. Ne? Also sie werden vielleicht einen bauen, so nach dem Motto, ja, wir haben auch einen. Das wird dann so sein wie Siri, eben vielleicht nicht 100%ig gut, aber funktioniert. Aber die Frage ist, wo wollen sie quasi der Beste sein? Also wo glauben sie, dass sie den Wettbewerb überholen können?
Ich glaube, mir kommt jetzt gerade ein Gedanke, da habe ich jetzt leider mich nicht gut genug drauf vorbereitet, aber vielleicht jetzt einfach nur mal so als Stoßbemerkung, als Idee. Ich meine, mit einem der letzten iOS-Releases gab es eine neue App, deren Name ich leider nicht mehr weiß. Es war irgendwie so eine Art persönliches Tagebuch, was man führen kann. Journal. Journal heißt die App. Und ihr könnt wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich jetzt nicht so der Tagebuchschreiber bin. Aber
Was?
Aber von der Beschreibung, die ich da irgendwo gelesen habe, klang das für mich nach einem potenziellen Use Case für KI. Also es ist quasi so eine App, mit der ich genau mein persönliches Tagebuch, wo ich halt Bilder reinstellen kann, wo ich Gedanken niederschreiben kann, wo ich mein Leben drin quasi, meine persönlichsten Gedanken mit dieser App teilen kann und da archivieren kann. Und das diese emotionale Komponente, ich glaube, das ist wieder was, wo KI reinfließen könnte. Und das Produkt wahrscheinlich noch besser machen könnte.
Absolut. Übrigens dann ja auch mit dem Tracking der Daten über die Apple Watch, ne, dass du quasi für jeden Tag irgendwelche Sachen, dass sie dir irgendwelche Analysen gibt, wie du dich wann wo gefühlt hast, genau. Was auch immer. Tatsächlich glaube ich übrigens, dass Apple einen großen Vorteil hat im Bereich AI und ich bin fest davon überzeugt, dass sie den nutzen werden, denn das große nächste Thema, was wir bei AI sehen werden, ist Agenten. Ne, wir haben schon ab und zu mal drüber gesprochen, halt das. Und der erste Schritt bei Agenten wird sein, das LLM wird im besten Fall auf deine E-Mails zugreifen können, ne, und auf deine Nachrichten und sagen können, schreib dem eine Nachricht. Ne, so wie du heute auch Hey Siri sagst, schreib dem und dem eine Nachricht. Und was ich da glaube, was der große Vorteil von Apple ist, das Vertrauen, dass der User hat, dass Apple anders mit deinen Daten umgeht als ein Google.
Ja.
Dass du quasi eher bereit bist zu sagen, ich vertraue dem Apple-Modell und Service eher, meine persönlichen Daten für mich eventuell Accounts anzulegen auf anderen Webseiten, eher als bei einem Google.
Ja, stimme ich zu.
Und ich würde sagen, damit machen wir den Deckel dicht für heute, oder?
Ja. Ich möchte gerne gute Nacht sagen.
Oder
schönen Tag. Jetzt weiterarbeiten, Folge, Leute.
Aber das ist übrigens nochmal ein kurzer Hinweis darauf. Und zwar, wir wollten uns einmal kurz auch bedanken bei all unseren Zuhörern, die uns hier regelmäßig die Treue geschworen haben. Wir freuen uns wirklich sehr. Also man sieht immer schön eigentlich von Folge zu Folge einen kleinen Anstieg. Und ne, für uns das ja auch, wir machen das hier bisschen später abends, doch ein Projekt, wo ich sagen würde, dass nicht nur wir beide, auch die anderen im Team sehr viel Spaß dran haben.
Auf jeden Fall. Wenn ihr uns auf der Straße erkennt, bitte direkt ansprechen.
Ja, dafür müssen wir ja doch erst unsere Fake-YouTube-Video-IDs generieren. Aber wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt oder was ihr generell gehört habt, wären wir euch super, super dankbar, uns eine Bewertung zu hinterlassen bei iTunes, bei Apple oder wie man so sagt, das Abo, das Folgen. Da würdet ihr auf jeden Fall uns einen riesen Gefallen mit tun und wir würden uns darüber einfach sehr freuen. Freuen uns auch hier über jegliche Art von Feedback und bedanken uns einfach hiermit bei euch und wünschen euch einen guten Abend oder guten Morgen, was auch immer.
Ciao, ciao.
Ciao.